Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier gerade neben Yesin, der am 18. sein Album Y veröffentlicht, aber gerade noch ganz andere Probleme hatte, und zwar beim Parkplatz suchen. Hat sich jemand angeditscht, glaube ich.
Ja, es war offensichtlich zu eng. Also hier wird beim Studio immer auf der gegenüberliegenden Seite geparkt. Da darf man nicht parken und das hat einen guten Grund, weil es einfach viel zu eng wird. Ja, das war dem aber offensichtlich egal. Glücklicherweise hatte ich genau an der Stelle so Plastik an meinem Auto. Also ja. Man sieht nicht wirklich was. Gab aber auch keine Entschuldigung. Das ist ja immer noch Neukölln hier. Ja, aber hallo. Ja. Hat geklappt. Ich habe geparkt. Und mich abreagiert.
Und hat deine Laune ja auch anscheinend nicht so getrübt, Gott sei Dank.
Ach, nee, Quatsch. Alles gut.
Es wäre ja auch schön gewesen, wenn jetzt vor einem Gespräch über ein Album, das Deutschland sehr stark thematisiert, ein richtig typisch deutscher Streit ausbricht.
Ja, der zwischen zwei Autofahrern, meinst du?
Ja, genau.
Wobei ich glaube, das ist international. Also hier wird halt nur gestritten, in anderen Ländern kann man ja gleich eine Waffe ziehen.
Ja.
Das geht hier zum Glück nicht.
Ich habe es gerade schon gesagt, dein Album kommt ja, das ist dein Solo-Album, dein Solo-Debüt, das wollte ich sagen.
Ja.
Und du hast aber ein Mixtape von Spotify runtergenommen wieder, ne?
Ja,
das
genau.
Das 2012 erschienen ist, Altlasten. Und ich habe immer so das Gefühl, oder häufig das Gefühl bei Rappern, dass sie so, wenn sie irgendwas rausgebracht haben, mal vor zig Jahren, mit dem sie nicht mehr so ganz zufrieden sind, und dann aber auf einmal wieder eine Platte machen, dann ist das auf einmal das Debütalbum und das andere wird dann so ein bisschen in den Hintergrund gerückt oder ist auf einmal ist es nur noch ein Mixtape.
Nee, ich habe das nie benannt. Also das war so Lost Tapes, das habe ich glaube ich irgendwann mal gesagt. Das war von 2006 bis 2012 Songs, die so rumlagen.
Ja.
Und da habe ich irgendwann mal so einen Rappel bekommen und habe halt gemeint, so, okay, ich setze mich jetzt einfach 2 Tage hin, misch die alle, master die so gut ich kann und bring die raus. Und das war halt, ja, vor jetzt 6 Jahren, 7 Jahren.
2012,
glaube ich, ne? Ja, genau. Und was ich halt vermeiden wollte, also zum einen war es so, dass ich so damals das schon nicht so für die Ewigkeit gedacht habe, sondern es war eher so, ey, das muss jetzt einfach mal raus, bevor es hier einfach nur rumgammelt. Aber ich habe das ja erstens nie beworben, es gab kein richtiges Artwork, also das Foto, was da vorne drauf
keine
war.
Keine Box.
Nee, das war auch, also man konnte ja, die CD, die man kaufen konnte, war so eine, die Amazon automatisch herstellt, wenn du da MP3s verkaufst.
Okay.
Man kann sozusagen auch nur digital Releases bei Amazon als CD bestellen, dann kriegst du einfach nur so eine billige Hülle.
Echt? Das habe ich noch nie mitbekommen.
Ja, da ist so eine Blanko-CD drin, da kann man als
so ein
Anbieter.
Rolling.
Ja, genau, so. Und dann wird dein Digitalcover einfach auf nur so ein Fetzen Papier mit reingelegt. So.
Okay.
Und das war die CD, die man dazu kaufen
konnte. So habe ich früher Geld auf dem Schulhof gemacht.
Ja, genau. Ja. Und deswegen, also so gesehen, das war halt nie so ein krass ernst gemeintes Release. Und der Grund, warum ich das jetzt runtergenommen habe, war einfach, ich hatte keinen Bock darauf, dass das als jetzt Vergleichsgrundlage gilt oder so. Oder dass das in irgendeiner Form eine Referenz für das Album ist. Nicht, weil ich mich für die alten Sachen da jetzt krass schäme. Ich finde die natürlich nicht mehr gut so.
Ja.
Einfach handwerklich vor allem nicht mehr gut. Und keine Ahnung, vielleicht haue ich die irgendwann auch nochmal wieder raus. So. Aber die hatten so gar keinen Rahmen und kein Artwork und gar nichts und waren so irgendwann halt mal wirklich aus einer Laune raus online gestellt, so wie man es früher auf MySpace gemacht hat.
Ja.
Und das war aber halt nie so richtig ernst gemeint. Und ich wollte jetzt einfach nicht, dass wenn jetzt irgendwelche Leute neu auf mich stoßen, dass es dann diese 2 Sachen gibt und die sich so nebeneinander da arrangieren müssen. Ja. Dafür war es irgendwie mir einfach nicht so, damals schon nicht ernst genug mit dem Release von diesem Lost Tapes.
Ja, dafür hast du dir aber ja für Y dann besonders viel Mühe gegeben, weil
ja.
Also direkt mal... Props fürs Artwork auf jeden Fall.
Danke, also
lange nicht so was Geschmackvolles gesehen.
Dankeschön.
Also, ist ja immer subjektiv, aber
ja,
ich finde.
Aber also gilt in erster Linie vor allem Shehad Abdallah und Valentin Hansen.
Ja, aber du wirst ja Vorstellungen haben und nix ist ja auch etwas.
Ja, anderes. Ja, klar. Also wir sind auch zusammen tatsächlich 3 Tage im Spreewald gewesen, haben da so einen Bekannten bzw. Freund von den beiden besucht und haben dort einfach versucht rauszufinden, was wir machen können. So
ja.
Viel gequatscht und auch einfach rumgehangen und eine gute Zeit gehabt. Und nichts von all dem, was wir da gemacht haben, ist es geworden, sondern diese Idee, die dann letztendlich, die es dann geworden ist, die kam innerhalb von, ich glaube, 2 Tagen haben wir die gedacht und dann umgesetzt und dann war es das.
Hat das Cover eigentlich irgendeinen Bezug aufs Album, also einen tieferen?
Für mich schon, ja. Also
für mich sieht es einfach in erster Linie nice aus.
Ja, nee, für mich ist es, das, also ich wollte halt nicht so ein, Halleluja war so ein Konzept, was ja. man so... was man so über alles drüber ziehen kann. Sowas wollte ich in dem Fall nicht. Ich wollte nicht so eine erklärende visuelle Nummer. Aber für mich hat das einen sehr starken Bezug zum Album, weil es halt, also für mich ist das Album das, was übrig bleiben kann, wenn ich morgen weg bin, so, weißt du? Also das ist halt, da ist in dem Album ist zu diesem Zeitpunkt alles drin, worüber ich zu diesem Zeitpunkt...
Du in einem Plastiksack.
Genau, also so praktisch ich konserviert ja. für die Ewigkeit, so, ne? Und das ist, und dieses Album ist ja auch voll von mir, so, weißt ja. du? Deswegen war das halt so, diese visuelle Darstellung war halt wirklich genau das, wie ich das Album empfinde. Also das ist so, ich habe wirklich mit Gewalt und mit viel Mühe alles in dieses Album gedrückt und es hat viel Zeit gedauert, so, weißt du, damit es für die Ewigkeit hoffentlich hält, so, weißt du, und deswegen ist es halt, deswegen ist auch, daher kommt auch die Idee mit dem Notfall-Kit-Bundle, was es ja gibt, das ist so für den Hörer, weißt du, wenn der letzte Tag kommt, wenn
nichts mehr geht,
ja, wenn nichts mehr geht, dann ist in diesem Album alles, was ich ihm mitgeben kann, so für, ja. für den Notfall. Ja.
Ah, okay, ich habe genau. das habe ich mich nämlich auch ein paar Mal gefragt, so Notfall, okay, warum unbedingt Notfall? Mir so ein paar Stricke gezogen, aber nee,
das ist also das. Für mich ist es auch okay, wenn das so abstrakt ist und nicht so wenn das jetzt nicht die Hantelbox ist oder so, weißt du? Ich finde so ein bisschen, wenn man da so Interpretationsspielraum lässt, aber so, das ist meine Erklärung dafür, das kann aber jeder für sich auch selber interpretieren.
Aber ich glaube, du machst schon mal einen ganz guten Schritt damit, oder wenn du ein Album für die Ewigkeit machen möchtest, also
ja.
ich glaube zumindest, dass dir, ich finde, es ist dir gelungen.
Dankeschön.
So, und ich habe mir auch den Podcast von dir, Helene und Josi, angehört, deine Homegirls, und da sagt Helene ja direkt, dass sie das Album gehört hat und es sie sofort an My Beautiful Dark Twisted Fantasy erinnert hat, beziehungsweise an den Moment, wo sie das zum ersten Mal gehört hat. Das ist ja so, jeder hat irgendwie, glaube ich, ein eigenes Lieblings-Kanye-Album, also das ist, glaube ich, das Album mit dem größten Konsens, was so als das Kanye-Album, glaube ich, bezeichnet wird. Und ich fand es krass, dass sie meinte, dass es direkt beim ersten Hören so war. Weil ich fand auch alles gut, aber ich konnte es überhaupt nicht greifen.
Mhm.
Und hab mich da voll schwer getan, mich reinzuhören. Und dann habe ich 2 Wochen lang liegen lassen, weil auch irgendwie, ich weiß gar nicht, war Arbeit, glaube ich.
Ja.
Hab dann eher Döll gehört.
Ja.
Und dann habe ich es wieder angemacht und es ging so gut rein. Also wirklich wie aus einem Guss. So. Und ich wusste nicht, wo der Schalter dann auf einmal bei mir umgelegt wurde, aber ich kann es, ist auch eine angenehme Länge einfach.
Ja.
11 Tracks oder sind eher.
Ja, 11. Also sind knapp unter 40 Minuten.
Ja. ja.
Nee, das habe ich gemacht, damit die Leute mehr streamen. Weißt du, was sie ja. Naja, also.
Immer straight mit Hooks.
Aber ja. Nein, ich kann mir vorstellen, dass das nicht beim ersten Hören sich komplett erschließt und so. Das,
ja.
Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass halt einfach so, dass ich halt. Dadurch, dass ich so lange gewartet habe mit einem Soloalbum, hatte ich jetzt halt auch, weil wir ja auch andere Musik schon gemacht haben und weil ich halt auch einfach viel gelernt habe in der Vergangenheit, so beim Musikmachen, war es halt so, jetzt, ich will da drin auch alles zeigen, so, weißt du? Und ich will halt auch nicht irgendwie unter meinen Erwartungen bleiben und das war halt nicht, okay, ich mache ein Album und wenn es in 2 Jahren nicht mehr so geil klingt, ist halt okay, so, weißt du? Sondern ich wollte halt, dass es, weiß ich nicht, so ein bisschen so der also so das Vorbild dafür war so ein bisschen Moses Pelham.
Mhm.
Die Sachen können inhaltlich vielleicht in die Jahre gekommen sein, so, aber soundmäßig und produktionstechnisch ist das halt immer noch, könnte jetzt rauskommen und niemand würde irgendwas sagen, so, weißt du? Und da gibt's nicht so viele Rap-Platten und das wollte ich zumindest schaffen, also.
Ist, glaube ich, dann immer wichtig, vielleicht den aktuellen Zeitgeist irgendwo zu treffen, aber ihn nicht 1 zu 1 zu übernehmen.
Ja, nicht, also das darf halt nicht alles sein, worauf es fußt. So, man sollte schon eine musikalische Identität irgendwie entwickeln. Also, oder beziehungsweise man kann die auch entwickeln während seiner Karriere. Und ich habe aber jetzt sozusagen ja schon Karriere hinter mir, also Musikkarriere. Und dann sollte es halt schon eine geben. Und die wollte ich halt aber auch klar haben. Und die ist aber natürlich komplexer, weil es halt einfach das Ergebnis von jetzt 15 Jahren warten, bis ich das Album mache, ist so. Ja, deswegen ist es nicht so offensichtlich alles gleich.
Ja, ist es dir denn überhaupt, oder ist es dir ein bisschen schwer gefallen, überhaupt einen Anfang zu finden für diese Platte und zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Solo-Platte und wie die klingen soll, weil eigentlich es ja jetzt so seit 2-3 Jahren mit Audio 88 und Jessen halt mit euch beiden als Team endlich in Anführungszeichen funktioniert. Also so, dass ihr sagen könnt, okay, wir spielen viele Festivals und eigentlich ja seit normaler Samt ging es ja dann stark oder steil nach oben, als ihr dann auch direkt mit Halleluja nachgelegt habt.
Ja, das war schon auf jeden Fall, also es war, das war schon sehr schwer, also so einen Punkt zu finden. Also die eine Hürde war schon die ganze Zeit einfach, dass ich halt nicht wusste, wie ich Songs mache, die mir noch 5 Wochen später gefallen, so. Sind oft Songs, die ich gemacht habe, die ich alleine gemacht habe, dann irgendwie haben die mir halt dann kurz danach nicht mehr gefallen oder so. Mhm. Das ist das eine Ding. Und das andere war natürlich, dass ich halt wusste, dass wenn ich das mache, ich mir halt rausnehme, oder was heißt rausnehme, ich fordere sozusagen von sowohl von Audio 88 als auch von DJ Break U habe ich eingefordert, oder was heißt eingefordert, aber ich bin froh, dass sie mir die Zeit gegeben haben, dass ich das machen konnte, weil es für mich extrem wichtig war. So, ich kann dir nicht genau sagen, an welchem Zeitpunkt es war, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich muss das jetzt machen. So, also mein Album könnte theoretisch auch nie oder jetzt heißen, aus anderen Gründen, aber das war irgendwie so dringlich dann für mich auch und es hat leider dann auch mehr Zeit gekostet, als ich wollte, aber...
Aber es ging doch dann letztendlich in einem groben Jahr, oder?
Ja, also klar, jetzt mit inklusive Release sind so 1,5 Jahre. Es ist auch nicht so, als hätten wir in der Zeit dann irgendwie nichts zusammen gemacht, aber es hat natürlich auf jeden Fall viel meine Aufmerksamkeit gefordert, das zu machen. Und es war auch für mich dann, ja, durch alles, durch Produktion, Schreiben, aber auch so emotional teilweise einfach sehr anspruchsvoll. Und da bin ich den beiden auch sehr dankbar. Das ist nicht selbstverständlich. Die hätten auch sagen können, das ist der denkbar blödeste Zeitpunkt und hätten mega pisst sein können. Sind sie vielleicht auch zwischendurch gewesen so und haben sie auch volles Recht zu. Aber wir sind halt auch Freunde und die beiden wissen auch, dass ich das jetzt machen musste, sonst hätte ich es nicht mehr gemacht. Also, dadurch ist auch voll so, also es ist wie, als hätte man nochmal so eine zusätzliche Büchse aufgemacht. Das kommt jetzt halt auch musikalisch einfach nochmal viel und aber auch so insgesamt, ich merke einfach, dass es mir gut tut und dass mir auch nochmal eine andere Facette an Musik machen auch aufgezeigt hat. So.
Weil es eben nicht der sarkastische, zynische Jessen.
Ja, inhaltlich zum einen, also wobei ich immer so Songs gemacht habe, die so persönlich waren und eher ernst und nicht so zynisch. Ja,
Audio hatte schon immer den krasseren Teil.
Genau, also der hat praktisch da so, er hat den einen Pol gesetzt, ich den anderen in der Mitte, treffen wir uns für Audio 88 und Jessen. Aber es ist so, ich meine eher so den Prozess, Musik zu machen, wenn man alleine entscheiden muss, wie es sein soll.
Ja.
Dann ist das auf jeden Fall was komplett anderes und es hat mir einfach nochmal einen anderen Aspekt gezeigt, den ich vorher noch nicht kannte und jetzt bin ich sehr froh, dass ich den kenne, auf jeden Fall.
Ja. Er hat, glaube ich, auch mal, habe ich dich unterbrochen gerade?
Nee, alles okay.
Er hat, glaube ich, auch mal gesagt, über seine Solo-Projekte, er hatte ja ein paar zwischendurch, dass es eigentlich im Musikmachen kein großer Unterschied war, weil du sowieso mit im Studio dabei warst.
Ja.
War das denn jetzt genauso? Also hat er dich auch ständig begleitet?
Nee, das war aber auch der, also das ist so, dass ich, wenn er eine Platte macht, also er schreibt dann auch alles alleine, also da bin ich nicht beteiligt oder so. Und ich höre die Sachen auch beim Aufnehmen erst. Genau, ich war dann produktionsseitig eher beteiligt, nehme ihn auf und dann gebe ich auch mal Feedback, aber es ist... genau, also für ihn ist es sozusagen im Musikmachen, dann im Aufnahmeprozess und in der Fertigstellung nicht so ein großer Unterschied. Bei mir war das jetzt so, dass ich halt viel selber machen wollte. Das heißt, Schreiben war sowieso alleine und die Produktionssachen dann auch einfach, also er produziert nicht mit. So, das von daher war dann, da gab es dann nicht so viel Schnittmenge. Er war dann eher so die letzte Kritikinstanz, für die ich aber auch viel Mut sammeln musste, weil er so mich am besten kennt und auch eine harte Kritik oft gibt, die aber auch in der Regel ist die richtig, ob man die dann umsetzt oder nicht, ist dann natürlich wieder was anderes so, ne? Aber also er war immer der, wo ich am meisten mit so wirklich, oder wo ich vorher für mich wollte, okay, das, jetzt denke ich, ist es wasserdicht, dann zeige ich es ihm.
Ja.
So, ne? Und das ist aber auch, also das ist auch vollkommen okay und cool. Das war auch voll wichtig. Also da gab's auf jeden Fall Songs, wo ich, also bei manchen Songs weiß ich auch, wie er, was er dazu sagen würde, und bei anderen Songs ist es dann so gewesen, dass ich auch überrascht war über das, was er gesagt hat, und dann auch oft gute Verbesserungsvorschläge gebracht hat, die dann auch nur von ihm kommen können, so, weil er mich halt gut genug kennt, irgendwie da auch zu wissen, dass es vielleicht noch anders geht oder so.
Du hattest ja jetzt auch ziemlich viele Leute, die an der Platte mitgearbeitet haben, was ich auch schon beim Döll-Podcast, also ich habe auch mit Döll darüber gesprochen, er hatte auch relativ viele Produzenten auf seiner Platte, ich glaube 8 oder 7. Du hast ähnliche Anzahl an Leuten dabei.
Ja, ich habe nie durchgezählt, aber doch, wobei, neulich habe ich aufgeschrieben, wer alles Exemplare bekommen muss. Da habe ich dann gemerkt, ui,
aber das hört
die
man
Auflage
nicht.
Doch ein bisschen erhöhen können.
Das hört man aber nicht. Also die Platte hört sich an wie aus einem Guss, finde ich.
Schön.
Und das war ja dann, letztendlich hast du das zu deiner Aufgabe gemacht, dass du dafür sorgst, dass alles rund klingt, sag ich mal,
das ist ja
miteinander
so
übergehen kann.
Das ist das, was ich unter Executive Producing verstehe, was ich ja zum Beispiel bei den Dölls auch gemacht habe, aber was ich auch bei den Platten mit Audio und mir gemacht habe, oder zumindest bei Halleluja und Normaler Samt. Und dieses Mal, ich wollte das im Grunde genommen alleine machen, aber ich habe dann schon gemerkt, so, okay, es braucht schon nochmal jemanden, der mir auch sagt, so, jetzt ist mal gut, jetzt machst du es nicht mehr besser, so. Wenn du da jetzt noch was veränderst. Und da habe ich glücklicherweise, dann hat mir Farhot Philipp Schwer vorgestellt, der ja eigentlich aus einem musikalisch ganz anderen Bereich kommt. Der ist eigentlich
der so, hat schon zig Sachen gemacht, ne?
Der hat eine sehr lange Credit-Liste.
Ich habe auch gehört, dass er es nicht mag, ich glaube sogar von dir, dass er es nicht mag, wenn man das so auflistet, was er so gemacht hat.
Ja, auch sehr, der geht damit jetzt nicht hausieren, aber der ist auch nicht so, der sieht es nicht als Teil seiner Arbeit, jetzt irgendwo online bei Discogs sein Profil zu pflegen oder irgendwo eine Webseite zu haben mit seinen Referenzen.
Man kann ja sagen, dass er die Finn-Klima-Platte produziert hat. Da habe ich ihn auch kennengelernt in dem Rahmen.
Genau.
Nisse hat ihn mir vorgestellt.
Ja.
Und muss ich mal mit Philipp über Wasserrutschen unterhalten.
Ja, ich weiß. War das nach seiner Verletzung?
Diese Brustkorb,
wir
haben uns danach unterhalten.
Ja, genau.
Ich kam nicht klar, das war so lustig, wie er das erzählt hat.
Ja, und der Typ ist halt einfach, der ist echt ein, also muss ich schon sagen, so dass der ist echt ein kleines Genie, so da in seiner kleinen, in seinem kleinen Studio in Hamburg. Also ist schon krass, mit welcher Leichtigkeit und gleichzeitig Perfektion er an Sachen arbeitet, und das hat mir extrem gut gefallen, und wir haben irgendwie sehr gut harmoniert, sind jetzt auch gute Freunde, und der hat mir dabei geholfen, das zum einen alles auf ein Klanglevel zu holen, was ich nicht selber hätte schaffen können, und zum anderen auch wirklich dann mir zu sagen, ey, das ist gut, wenn du es so machst, änder das nicht. Oder an der anderen Stelle zu sagen, du kannst es jetzt noch 10-mal ändern, aber das ist nur eine andere Version von dem und dem. So, ne?
Ja.
Und das hat mir extrem geholfen. Und der hat mir auch ganz am Anfang gesagt, also noch, da bin ich mit den ersten Skizzen bei ihm mal zu Besuch gewesen und war mir unsicher, ob ich das musikalisch alles auf, also ob ich da einen roten Faden reinkriege. So, ne? Weil da hatte ich Skizzen, das war dieses Deutschland mit Dreivierteltakt und Volksmusik so
Ambiente. Beim Fade-Out geblieben.
Genau. Ist. Ja. Und dann halt aber irgendwie auf der anderen Seite irgendwie so Samthandschuhe, was irgendwie so weiß ich nicht, das ist, was das ist so. Ja? Ja. Und dann, und da war er dann halt so, nee, du bist der rote Faden. So, weißt du, das, was du sagst, ist der rote Faden und deine Persönlichkeit. Und die fließt in jeden Song mit ein, so wie du Musik machst. Und das war halt sowas, das mir vorher nicht bewusst gewesen. Und da, was mir dann aber auch Ruhe gegeben hat, weißt du? Und wo ich mich ein bisschen locker machen konnte und mich auch dann mehr Sachen getraut habe, dann auch einfach so zu lassen, wie meine Idee war, weißt du so, und nicht nochmal zu sagen, ah, okay, vielleicht geht der Song dann nicht mit dem Song und so.
Ja.
Nee, aber freut mich voll, wenn du sagst, dass das, dass sich das auch so anhört wie aus einem Guss, weil das war mir persönlich sehr wichtig, weil ich finde, das ist so der einzige Grund, warum man noch ein Album machen sollte, damit man zeigen kann, dass man sich in vielen Facetten zeigen kann und am Ende trotzdem alles zusammengehört, weißt du?
Ja. Ja, es ist immer so ein ganz, also meistens ist es ja so, oder häufig ist es bei mir so, egal wie gut ich ein Album finde, ich habe immer einen Track dabei, den ich skippen würde.
Ja.
So, weil ich weiß nicht warum, vielleicht passe für mich dann nicht ins Bild rein oder so. Ja. Oder, und das hatte ich bei dem Album bislang, es wird dir vielleicht die Zeit zeigen, so, aber bislang noch nicht, auf jeden Fall.
Ah, schön.
Das finde ich schon mal ein gutes Zeichen. Und oh, übrigens, bevor jetzt irgendwelche Leute wieder, Kevin, was triggerst du, du so Wasserrutschen-Stories? Ich glaube, ich habe mit Rockstar darüber gesprochen im Rockstar-Podcast. Hört euch das an.
Echt, ja?
Ja.
Ah, ja, okay. Kennt der auch Philipp oder was? Nee.
Oder kam dir irgendwie? Da ging es einfach nur um einen random Philipp, den ich Abend davor kennengelernt habe.
Ja. Ja, ne.
Da das, haben wir auch über Freizeitparks.
gefährliches Terrain.
Ja, aber. Ja. Philipp hat ja dann, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass Abendland den letzten Schliff bekommen hat.
Oder, ja, genau.
Oder war entscheidend dann an Abendland beteiligt, was ja dann eigentlich gerade so mit am stellvertretendsten für die Platte steht, glaube ich.
Ja, also zumindest jetzt, wo noch nicht so viel draußen ist, genau. Also da war irgendwie so, der Punkt war eigentlich, dass ich hab mit, hatte eine Skizze und dieser Basslauf, den hat Jagosch eingespielt, ein Freund von uns, und dann hatte ich aus der Skizze so einen Beat gemacht, dann haben wir die Hälfte wieder verworfen, dann habe ich mit Konrad Betcher zusammen, der aus der Casper Band, kennen ihn vielleicht ein paar Leute, der hat mir dann
sein eigenes Projekt hat.
Genau, der hat Minneapolis jetzt noch als eigenes Projekt und der hat mir dann mit Akkorden und so weiter geholfen und wir haben so ein bisschen so eine Klangwelt gefunden, so mit diesem, dass noch ein Piano reinkommt und dieses leicht sphärische. Und dann wollte ich aber unbedingt so ein Finale haben und hatte da auch so einen Ansatz entwickelt und so und hatte da eigentlich die Komposition sozusagen schon fertig, aber das war einfach, das klang noch nicht geil genug so. Und dann habe ich das Philipp geschickt und der hat dann einfach, ich sag immer so, Feenstaub drüber gemacht und dann, also dann war der,
keine Ahnung warum, aber auf einmal klang es gut.
Ja, also das kam zurück und dann hört man nur so, ach, da noch ein Detail und krass, das hast du noch gemacht und da und das hast du rausgeworfen, das ist viel geiler, jetzt kommt das andere durch und so. Mhm. Und als er das, also die erste Version, die er gemacht hat, zurückgeschickt hat und an der saß er irgendwie nur so 3 Stunden, saß ich hier echt so mit Pipi in den Augen, weil das war das erste Mal, dass ich so einen Song an dem Punkt hatte, wo ich dachte, okay, der könnte jetzt eigentlich raus.
Ja.
Weißt du? Und das war, wo ich so gemerkt habe, geil, ich habe jemanden gefunden, mit dem ich das auf das Level kriege, wo ich gerne hören will, so, weißt du? Einfach nur rein Sound, produktionsmäßig und vom musikalischen Aspekt her.
Ich glaube, also ursprünglich sollte es ja gar nicht die erste Single werden für die Platte.
Haare grau war eigentlich erst angedacht, so.
Und damit hättest du dann wahrscheinlich weniger so Kritikerkonsens sondern bekommen, so, vielleicht doch, Kritikerkonsens wahrscheinlich schon, aber ich glaube, du hättest noch mehr Leuten als sowieso schon vor den Kopf gestoßen. Genau.
Ja, also das war eigentlich das Ziel dahinter.
Ist ja auch eine freche These, dass du nie wieder der Alte sein wirst.
Ja, nee, das, also inhaltlich weiß ich gar nicht, ob das jetzt so die, das inhaltlich hätte das, glaube ich, hätten die Leute da gar nicht sich so
beschäftigt. Es geht einfach um den Stil.
Ja, es gibt, da ist ja, da wird ja also du triggerst ja, wenn du dann jetzt irgendwie, wenn die 808 zu laut ist oder wenn da Stimmeffekte auf deiner Stimme sind und so. Keine Ahnung. Also da habe ich jetzt auch schon ein paar Gespräche oder ein paar Interviews drüber geredet. Es ist so, ich hatte damals so die Idee und glücklicherweise haben wir es getauscht. Nicht, weil ich bereut hätte, den Leuten vor den Kopf zu stoßen, sondern einfach, weil ich glaube, dass Abendland so unvoreingenommener gehört wurde. Und das, was ich nämlich erreichen wollte, nämlich, dass ich die Leute so ein bisschen aufknacke und dass die sich vielleicht ein bisschen öffnen, hat Abendland besser geschafft, glaube ich, als es Haare Grau geschafft hätte.
Weil es, so, glaube ich, auch einfach ein Thema ist, mit dem sich jeder oder zumindest ein Großteil deiner Hörerschaft solidarisieren kann.
Ja, ja, genau. Kann, also es war jetzt aber, also es war tatsächlich jetzt nicht so die Überlegung, ja, lass mal doch nicht so in die Vollen gehen. Also ich finde, Abendland ist im Grunde genommen konsequenter noch, ist halt nicht so laut und so, ne? Aber der ist halt konsequenter neu und anders, als es jetzt Haare Grau ist.
Ja.
Von daher, das war jetzt keine, das war keine Entscheidung aus Angst, sondern eigentlich eher so, es gab für beide gut, für beides gute Gründe. So.
Als Haare Grau rauskam, ich weiß gar nicht, nee, oder beziehungsweise als ich den zum ersten Mal gehört habe, musste ich immer häufiger schmunzeln, generell bei dem Album, ja, weil gar nicht jetzt wegen der Musik, sondern weil es mich immer an eine Situation erinnert, die ein paar Jahre her ist.
Ja.
Und gerade die Zeile auf Haare Grau, wie war die noch? Lass uns laufen und ich bin wieder ein Hater.
Ja.
Da muss ich immer an Splash 2000, oh, keine Ahnung was, denken. Da war ein Beat-Battle zwischen,
ja,
Dexter und ein paar anderen. Ich glaube, Wortsport generell, WSP, gegen, weiß ich nicht, wahrscheinlich MPM oder so.
Aber ja, ich glaube, Fahrhot war auch dabei.
Ja, aber du hast es auf jeden Fall moderiert.
Genau, und Hade und so.
Ja, ja, genau. Und Stereo war, glaube ich, auch dabei.
Ja, genau.
Und zeitgleich hat Crow auf der Hauptbühne gespielt.
Mhm.
Und ich kann mich nur daran erinnern, wie du irgendwann, je später der Abend wurde, immer lauter geätzt hast gegen das, was auf der Hauptbühne da passierte.
Ja, da ging's mir, aber da ging's mir ja nicht drum, jetzt irgendwie Crow zu fronten.
Ich weiß, sondern du hast dann auch so große Worte in den Mund genommen, so, lass uns denen zeigen, was Hip-Hop ist, lass uns denen vor der Hauptbühne,
ja,
zeigen, was jetzt Hip-Hop ist.
Naja, da, mir ging's vor allem darum, also ich fand
halt... 6 Jahre später kommt diese Platte oder
5. Ach so, nee, da, ach so,
weißt du, was ich meine?
Ja, aber da ging's mir gar nicht so, ging's mir jetzt nicht irgendwie zu sagen, Crow ist kein Hip-Hop oder sowas. Was ich damit sagen wollte, war, das ist halt ein Hip-Hop-Festival und die haben damals echt praktisch die besten Rap-Produzenten und Hip-Hop-Produzenten aus Deutschland, zumindest aus dieser Beat-Szene, mhm, gehabt, so, ne? Also jetzt mal, wenn man den Straßenrap rauslässt. Aber selbst Fahrhot, das war ja schon nach Chabos Wissen, wer der Babo ist, so, die haben halt sich alle richtig einen Kopf gemacht, die haben richtig krass was produziert, so für dieses Battle. Und dann legen die das halt neben den größten Act auf dem Festival, weißt du, mhm, in so eine kleine Halle irgendwo. Ja. Und das fand ich war, also da ging es mir nicht darum, Crow zu diskreditieren, sondern mir ging es eigentlich eher darum, dass ich das Gefühl hatte, die Veranstalter hatten da einfach ein bisschen wenig Respekt vor dem...
Wertschätzung.
Ja, vor den Typen, die halt eigentlich, also die oft mehr Zeit im Studio verbringen, damit das überhaupt auf den Bühnen laufen kann, was da läuft, so, weißt du. Und die oft auch mehr Arbeit noch reinstecken als die Interpreten selber, so.
Mhm.
Und da fand ich einfach, da war die Wertschätzung halt nicht so geil. Also da hätte man auch sagen können, ey, wir machen das, keine Ahnung, nach 0 Uhr, wenn die Hauptacts alle durch sind oder so. Aber das war halt so zeitgleich gelegt. Und das war mein Punkt damals. Da hätte auch, keine Ahnung, hätte auch XY noch auf der Hauptbühne spielen können. Ich fand einfach, das war halt, wenn man sagt, wir sind ein Hip-Hop-Festival, dann ist das nicht Hip-Hop gewesen, so der Move.
Okay.
So, darum ging es mir eigentlich.
Okay,
aber ich hatte da auch ein bisschen einen Sitzen, dass ich mich da nicht, ja, so eindeutig ausgedrückt habe, das kann ich mir vorstellen.
Ja, ja. Ich kann mich auch an nichts mehr so richtig genau erinnern. Also ich war da ja auch als Gast und ein bisschen jünger.
Ja, aber das ist auch so ein Punkt, weißt du, da denke ich auch, das ist halt jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Das Verständnis von Musik wandelt sich erstens, das persönliche Verständnis, ja, von Musik wandelt sich. Und aber auch generell die Wahrnehmung von Musik.
Das war ja auch noch eine Zeit, in der, also jetzt letztes Jahr hat Crow ja auch auf dem Splash gespielt, da hat sich ja niemand großartig drüber beschwert oder gejuckt, aber das war, ja, glaube ich, zu einer Zeit, wo noch viele gesagt haben, okay, klar, der ist erfolgreich, aber was hat er hier auf dem Splash zu suchen?
Ja, deswegen kann ich auch verstehen, wenn du das so damals aufgefasst hast. Also ich war damals auch kein großer Fan seiner Mucke,
ja,
aber das habe ich zu dem Zeitpunkt dann nicht gemeint. Also es war eher so, ich denke mir halt, also weil die Leute jetzt auch immer so sind, ja, früher war das besser, früher die Platte und so. Man muss halt immer dran denken, man war damals auch jünger. So, du hast es, mhm, zu einem anderen Zeitpunkt in deinem Leben gehört, weißt du. Vielleicht findest du eine Platte, wenn du die jetzt heute zum ersten Mal hören würdest, nicht so geil wie eine, ja, Platte, die du damals zum ersten Mal gehört hast. Also jetzt ganz blöd gesagt, so Trailer Park wenn du damit nicht in einem gewissen Alter in Berührung kommst, dann kriegt es dich vielleicht nie wieder. So, weißt du? Außer du hast genau diesen Humor. Aber das ist halt ein Humor, den entwickelt man so zwischen 14 und 20. Danach ist das nicht mehr so, sind das nicht mehr so die Themen, die dich abholen, weißt du, vielleicht so. Aber das sind halt einfach so Dinge, die müssen die Leute, oder sollten die Leute sich halt auch ab und zu vor Augen führen, wenn sie halt irgendwie teilweise, ja, Vorwürfe schon gegen ihre Lieblingskünstler äußern, weißt du, wo ich so denke, jetzt entspann dich mal, der hat dir irgendwie die halbe Jugend hat er dich mit begleitet, so dann, so, weißt du, sei doch also umgekehrt genauso cool, weißt du, und werd mit ihm erwachsen oder was auch immer, so, was auch immer für eine Entwicklung es gibt, so, weißt du, du musst es nicht alles feiern, das sehe ich genauso, aber ja, ich finde diese Engstirnigkeit ist da, also ich kann das halt nicht nachvollziehen. Ich finde das, wenn jetzt jemanden, wenn ich das neue Bilderbuchalbum nicht so gut finde wie das alte, macht es doch das alte nicht schlechter und keine Ahnung, mal gucken, was sie auf dem nächsten machen, weißt du, so, das ist irgendwie, also muss ich jetzt nicht, da muss ich niemandem eine Hassmail schreiben, so.
Ich fürchte auch, dass die Leute sich dran gewöhnen werden müssen, also in deinem Fall, weil du gesagt hast, dass du noch auf super viel unfertigen Kram rumsitzt, ja, noch auf Features wartet und so, und dass es da definitiv weitergehen wird. Was ja auch, wenn ich gerade nichts durcheinander würfel, der letzte Satz auf deinem Album nahelegt.
Ja, fick das Ende, ich fange gerade erst an.
Ja.
Ja,
tschüss, deutsche Rap, hallo Musik.
Nö, überhaupt nicht. Das, ich finde das auch, das schließt sich, also ich finde halt so, ich kapiere schon.
Ich muss gerade nur spontan dran denken.
Ich weiß, aber ich finde so, weil die Leute ja auch immer so sind, ja, und dann so wie Clouseau. Dann denke ich mir so, ja, keine Ahnung, Alter, Clouseau hat einfach ein anderes Tempo genommen und andere Instrumente. So, also weißt du, und hat dann angefangen zu singen. Ich bin auch jetzt, ist auch nicht meine Mucke so, aber was weiß ich, Alter, soll der doch machen so. Ich verstehe das halt nicht. Also weißt du, ich habe jetzt zum Beispiel, also auf den Sachen, auf denen ich liege, beziehungsweise das, was ich jetzt auch nach dem Album gemacht habe, da ist ein Song dabei, da rappe ich einfach ganz normal auf einem ganz normalen Beat. Den Song hätte ich auch vor 5 Jahren machen können, nicht inhaltlich, aber musikalisch so. Und da würde ich jetzt wahrscheinlich ein Feature mit Döll drauf machen und mal gucken, was in der Hook passiert. Kann sein, dass ich singe, oh mein Gott, so, weißt du, aber vielleicht auch nicht, vielleicht scratchen wir da oder so. Aber das Ding ist, Alter, für mich ist es halt so, ich mach Mucke, so, und wenn ich gerade Bock auf andere Mucke habe, mache ich andere Mucke, so. Damit müssen sich die Leute auf jeden Fall abfinden.
Ja, ich find's auch immer wieder witzig, weil es mir in letzter Zeit irgendwie häufiger passiert ist, dass ich Interviewpartner oder Partnerin hatte, die irgendwie ein Album machen und wo dann Fans sagen, okay, du hast dich voll verändert, du machst ganz andere Musik jetzt, und diesen kleinen Trigger, wenn man das dann nur anspricht, dass man dann immer wieder in so eine Hip-Hop-Verteidigungshaltung rutscht, nach dem Motto so, ich habe die Kultur doch jetzt nicht verraten oder Rap nicht verraten, nur weil ich jetzt einmal was anderes
mache. Also der Film, der Zug ist auch abgefahren, oder? Also was denn so, also Hip-Hop-Kultur? Juckt hier,
ehrlich gesagt, niemanden mehr, zumindest nicht die jungen Leute.
Nee, also Hip-Hop ist da, von der Kultur ist nicht so viel übrig. So, also mein Lebensstil ist auf jeden Fall Hip-Hop-Kultur geprägt, immer noch so, und wird es auch bleiben, weil ich halt so sozialisiert wurde, dass man miteinander was macht und nicht gegeneinander und so. Aber so dieses, da irgendwas zu verteidigen und so, also verteidigen was, wo, ich kann es nicht mal anfassen, so, weißt du, leb doch einfach nach dem Ding, so, ist doch alles cool, also, weißt du, ich sehe da nichts zu verteidigen und ich sehe aber auch nichts, was gefährdet oder im Angriff ist oder so, keine Ahnung.
Wo wir gerade bei Haare Grau waren, da gibt es im letzten Part, blurst so zwei Wörter aus, einmal durch ein Zerfallen von oder ein Scherben, so ein platzendes Geräusch, ich kann es gerade nicht identifizieren. Es hört sich an wie ein Glas, das kaputt geht.
Ja.
Und danach kommt ein Elefantentröten.
Ja.
Soll das den Elefanten im Porzellanladen?
Ach krass, nee, aber das ist geil. Das ist eine sehr gute,
weil davor geht es ja auch darum, irgendwie in Bayern aufgewachsen zu sein und...
Achso, nee, ich komme ja nicht aus Bayern, ne?
Aber was sagst du das?
Achso, ich sage, ich bin bald die erste Kartoffel in Bayern, einem Galgen in Bayern, ja.
Und der Elefant im Porzellanladen ist ja einfach ein Tollpatsch oder
so.
Achso,
nee, aber lustige Interpretation. Nee.
Ich habe mich halt ganz Zeit gefragt, was das Elefantentröten soll.
Das Elefantentröten ist ein Zitat von dem einen Missy Elliott Song. Da steht das immer für einen großen Schwanz. Nein, aber also in dem Text bei mir steht es nicht für einen großen Schwanz, aber es war so, ey, ich will da zwei Wörter zensieren und dann saßen wir da irgendwie bei Philipp und waren so, ich hatte da erst irgendwelche anderen Geräusche drin und dann waren wir so, nee, das ist irgendwie noch nicht geil. Und dann meinte ich, ey, bei dem einen Missy Elliott-Song ist das und das mit dem Scherbenklirren gibt's, also eigentlich wollte ich so ein Schwert, was aus so einer, weißt du, dieses Schien, das wollte ich eigentlich haben, weil es in so einem Savage-Song früher mal drin war.
In dem Video geht in dem Moment auf ein Glas kaputt, glaube ich.
Ja.
Deswegen dachte ich auch.
Ja, kann sein.
Ich glaube nämlich, ja. Oder irgendwas geht, glaube ich, kaputt. Ja, und dadurch ist es mir überhaupt erst aufgefallen, weil ich den Stream gehört habe und dann dachte, Moment mal, das ist doch die Videoversion.
Ja, achso, nee, genau. Also das war einfach, das sind zwei Zitate, wenn man so
kaputt will. Gedacht.
Ja, aber es ist schön, wenn man selbst darin nach Sinn sucht, dann ist man ein sehr aufmerksamer Hörer. Ist doch korrekt.
Am besten finde ich es übrigens, wie der Text bei Genius drin ist, weil da einfach Geräusche sind zwei Emojis.
Das
Explosions-Emoji und einmal ein Elefant.
Das habe ich aber reingemacht tatsächlich.
Korrekt.
Ja, weil so habe ich es bei mir auch im Dings, hatte ich das im Dokument stehen irgendwie. Ja.
Wir müssen uns leider so einen Ticken beeilen,
ja.
Weil ich noch einen Zug zurück nach Hamburg nehmen muss und deswegen ratter ich jetzt ein paar Dinge ab.
Ja, lass uns, ich gebe auch kürzere Antworten.
Nee, musst du nicht unbedingt, aber Casper ist ja auch auf deiner Platte drauf.
Ja.
Und in irgendeinem Tourblock von euch aus dem letzten oder vorletzten Sommer sogar, da habt ihr auf dem Campus-Festival in Bielefeld gespielt.
Ja.
Und da habt ihr ehrenhafterweise Casper den Mainslot überlassen.
Ja.
Das war ja so ein Gag.
Ja.
Und da sagt ihr, hier Casper, wir sind so nett, du kriegst heute den Main-Gig von uns, wir spielen die kleinere Bühne, weil wir dir mal geholfen haben, obwohl wir dir beim Album geholfen haben, sagt ihr, glaube ich.
Ja.
Irgendwie bei einem Track oder bei einem Part.
Das haben wir nur so.
Dachte ich mir schon, weil ich mich gefragt habe, ob wir wirklich, mittlerweile immer größere so kleine Kollektive bilden, die sich gegenseitig beim Texten oder so helfen.
Nee, ich wäre eine Ehre so, aber war nicht der Fall. Es war einfach nur, um so ein Gerücht in die Welt zu setzen. Ja. Aber hat bis hierhin hat es geklappt.
Bis hierhin hat es geklappt.
Ja,
man muss leider, oder man muss einfach so jede noch so kleine dumme Aussage, kann man ja mal aufgreifen. So,
weil ja, Logo.
So, wie geil wäre es gewesen, das rauszufinden.
Ja.
Was ich nicht noch gefragt habe, und ich fürchte, es muss die letzte Frage sein, Nizo mit Madness.
Ja.
Das lag schon 2 Jahre lang rum, glaube ich, hast du irgendwo gesagt?
Ja, jetzt sind es wahrscheinlich 2 Jahre. Also ich glaube so ein Jahr, bevor ich dann so konsequent an dem Album gearbeitet habe, haben wir den gemacht oder so.
Ja, aber es war deutlich vor dem Schluss oder als das Finale feststand, dass du ein Soloalbum machen willst. Wie entscheidest du denn dann überhaupt, wenn du an Songs, weil das hört man den Song nicht an, dass er 2 Jahre oder vielleicht sogar älter ist. Wie entscheidest du denn dann bei solchen Aufnahmeprozessen, okay, den lasse ich jetzt erstmal liegen für einen anderen Anlass?
Wir waren die ganze Zeit nicht so sicher, wie wir den rausbringen wollen und auf wessen Album oder wie, ob der auf ein Album kommen soll oder so. Das war eigentlich eher so ein bisschen, der hatte vorher noch keinen Platz gefunden. Und dann waren, Madness hat ja auch angefangen, am Album zu schreiben, der war aber, der kommt jetzt oder ist jetzt am Ende sozusagen und hat's fertig. Ich war da aber dann einfach schon weiter und dann haben wir auch gemerkt, dass es musikalisch besser bei mir reinpasst und haben uns dann dafür entschieden, den für mein Album zu nehmen.
Aber so generell gibt es da keine Regel bei dir, wo du sagst?
Na, wenn ich den Song, also erstens muss er fertig sein so und zweitens sollte er dann auch noch gut sein, damit er rauskommen kann. Und manche Songs, die man macht, sind halt, entweder werden die nicht so leicht fertig oder man ist sich nicht sicher, ob die gut genug sind, um die rauszubringen.
Okay, weil in der Zwischenzeit ja schon einige Songs rausgekommen sind, auf denen ihr beide zum Beispiel zu hören seid.
Ja.
Und da bin ich mir ziemlich sicher, die sind in kürzerer Zeit entstanden. Und
ja, da waren wir einfach, bei Nizo wussten wir, der ist gut, der ist einfach nur noch nicht fertig und da musste man wissen, für was man den fertig macht, damit es musikalisch dann auch passt. So.
Okay.
Genau. Ja.
Cool, weiß ich Bescheid. Und eigentlich würde ich noch voll gerne ein bisschen länger mit dir quatschen.
Ja, nimm den nächsten Zug.
Oder? Ja, könnte ich.
Also,
wie hoch ist das Risiko?
Wie hoch ist das Risiko, dass man da drinnen gefragt wird wegen Zugbindung und so?
Ja.
Na, die gucken schon hin, hä?
Ach, Nico, was sind schon 60 Euro?
Ja, ey, musst du sagen. Also ich habe noch einen Termin, das wir hätten jetzt noch 20 Minuten.
Ja. Ja, komm, kriegen wir hin, jetzt bin ich eh. Jetzt habe ich es eh schon gesagt, wie uncool wäre das, wenn ich jetzt einfach den Zug nehme. Ciao, Leute.
Ja, komm, dann ballern wir jetzt.
Dann lass uns...
Gehen wir dann in die Vollen.
Dann lass uns mal kurz über Tua sprechen.
Ja.
Der hat nämlich auch eine wichtige Rolle an dem Album, obwohl man es nicht denken mag, weil er nirgendwo in den Credits oder sonst wo auftaucht.
Ja.
Aber ich habe gehört, gelesen, weiß ich nicht wo, Rauchschwaden gesehen am Himmel.
Ja.
Er hat dir ein bisschen bei geholfen, als du Probleme hattest, irgendwie Kreativität zu finden oder...
Ja, es war eher so, dass... Ja,
oder Schreibblockaden oder ich weiß es nicht genau.
Ja, genau, es war eigentlich... Also es war in dem Sinne, kann man sagen, ja, schon eine Schreibblockade. Allerdings nicht so, dass ich nicht gewusst hätte, worüber ich schreiben will oder so, sondern es war eher so...
Das Wie, die Frage?
Genau, also so, ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, sagt man, glaube ich, ne? Mhm. So, und das war so ein bisschen... Ich habe halt keinen Anfang gefunden, ich wusste nicht genau... wie kann ich priorisieren oder wie kann ich überhaupt rausfinden, was so der Tonfall auch auf der Platte sein soll und so, ne? Weil ich hätte ja verschiedenste Sachen jetzt anfangen können, so. Und,
ja.
Und ich habe halt irgendwie, ich hatte schon viel rumprobiert und alles und Beats zusammengesammelt und, aber es hat mich nicht so richtig gekickt, dass ich so voll Bock bekommen habe, so, weißt du, sondern es hat sich die ganze Zeit angefühlt wie so ein Riesenberg Arbeit, der auf mich wartet und ich weiß nicht mal, ob es sich lohnt, so. Und, und da, das hat mich halt irgendwie ziemlich gehemmt. Und dann war ich mal bei ihm im Studio, eher durch Zufall. Eigentlich habe ich Chefcat besucht. Der war aber irgendwie dann gerade am Recorden und die haben ihr Studio nebeneinander gehabt. Und Tour war da, wir haben uns lange nicht gesehen. Ich habe mich reingesetzt und eigentlich wollten wir nur so ein bisschen Smalltalk machen. Und es ist darin geendet, dass er mir praktisch 2 Stunden am Stück erzählt hat, wie er so arbeitet.
Mhm.
Und seine ganzen Tricks und Techniken offengelegt hat und ich tatsächlich dann teilweise da saß und mir einfach aufgeschrieben habe, was er sagt, so, weil es einfach wirklich, der Typ ist echt krass. Also das, mal abgesehen von der Musik auch, so wie er sich, was er sich alles hat einfallen lassen, um diszipliniert arbeiten zu können und auch um anderen helfen zu können, ist echt, also sehr, sehr beeindruckend. Das ist richtig krass. Ich will davon auch nicht so viel sagen, weil ich nicht weiß, wie frei er damit umgeht. Aber so.
Du hast ja auch schon ein bisschen darüber im All Good Podcast gesprochen.
Ja, und also einfach so Schreibtechniken und wie man sich organisiert, während man ein Album macht, damit keine Ideen verloren gehen und damit man trotzdem auch fertig wird und so. Er ist wahrscheinlich der Schlechteste darin.
Ich wollte gerade sagen, jetzt wo du die ganzen guten Tipps hast, können wir auf das zweite Jessin-Album dann mit 2000, oh Gott, ich wollte gerade 2020 sagen, aber das ist ja schon nächstes Jahr, wir leben
nein,
ja schon
nein,
in der Zukunft,
also
2030
kommt. Ja, ja, nee, also das sagt er natürlich selber auch und das weiß er auch, aber die Ratschläge, die er gibt, da ist er wahrscheinlich der Schlechteste darin, die zu befolgen. Aber nicht, was die Qualität angeht und auch so die Beharrlichkeit und man kann halt den Anspruch haben, aber den dann auch praktisch umzusetzen, ist natürlich eine komplett andere Sache. So. Und ja, er ist wirklich Perfektionist und ich glaube, ich nehme an, ich habe ihn nicht gefragt, aber wahrscheinlich, wenn man mit ihm spricht, dann ist sein Album ist ein Kompromiss und gar nicht fertig gewesen, was weiß ich so. Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich habe ihn nicht getroffen, seit er jetzt abgegeben hat.
Hast du es denn schon gehört?
Ich glaube, so als er so bei so 60-70% war, habe ich es gehört, ja.
Okay.
Ja, einfach krass. Also es ist einfach, ich bin halt auch krasser Fan von ihm,
ich
aber...
Ich bin halt auch Fan auf jeden Fall und ich hab sogar seit 2 Tagen oder so den Link im Posteingang, aber traue mich nicht.
Okay,
ich habe einmal angefangen, der erste Track ist eher Vorstadt, den kennt man ja schon.
Ja, ja.
Und dann habe ich mich einfach gar nicht getraut, den zweiten zu hören. So.
Ja.
Aber ich hatte auch keine Zeit, ich wollte es am Stück hören. Und
ja, man muss es am Stück hören.
Kein Bock, das jetzt irgendwie reinzuquetschen.
Ich glaube, so, er hat ja auch sehr viele Richtungen gearbeitet und so in den letzten Jahren und auch, der war ja nicht untätig.
Das ist es halt, ich kann mir halt über, es könnte alles passieren. So.
Ja, genau. Und ich glaube, es ist wirklich so grau plus die Essenz aus allem, was er dazwischen gemacht hat. So, da, so, ich glaube, wenn es jetzt so fertig
ist, glaube ich,
so
auch ähnlich klingt. Als so eine Art Konzeptalbum, was genau. Irgendwie alle drei oder alle drei, was heißt drei, oder alle Stufen, die Tour mal musikalisch durchlaufen hat.
Vereint. Und das ist ja auch, wenn man, das ist auch das Krasse, wenn man Vorstadt hört, ist der Beat, hat ja so drei Entwicklungsstufen und das sind genau seine musikalischen großen Stationen. So.
Ja, und
das
und auch so die Einflüsse, glaube ich. Ne? Also, dass Afrop dann da die Backings macht oder Adlibs in der, zu der Zeit, wo er oder wo Tua noch in Reutlingen gelebt hat, wahrscheinlich so im Stuttgarter Raum und Afrop wahrscheinlich wichtige Figur für ihn war. Und dann später bei den moderneren Sachen kommt dann Bowser.
Ja.
Ja, schon
echt. Ey, der Typ ist einfach, also was so auch diese ganzen Konzepte angeht, als ich bei ihm war, das war im. Also ich war dann, habe ihn dann nochmal besucht im Studio, da hatte ich dann Skizzen. Das war sozusagen, dann durfte ich wieder zu meinem betreuenden Professor und habe ihm die Sachen gezeigt. Und dann hat er mir nochmal so echt auch super krasses Feedback gegeben, also so super fundiert und spezifisch. Und ich konnte da wirklich dann auch nochmal viel verbessern so. Und da hat er mir so dann den Zwischenstand gezeigt und das ist, wann war das denn? Das war so Anfang des Jahres 2018 oder so, oder im Frühjahr, so im April vielleicht oder Mai. Und habe ihm die Sachen gezeigt und dann hat er mir so ein bisschen was gezeigt und meinte dann so, ja, aber ich habe schon hier so ein halbes Video fertig. Ich glaube, das bringt er jetzt gar nicht raus, ich weiß es nicht genau. Okay. Überkrass irgendwo in der russischen Wüste. Dann weiß ich schon genau, was für Klamotten ich anziehen werde.
Wusste er da schon, ne?
Ja. Und hat dann so von, also das hatte er sogar beim ersten Treffen, wusste er schon, wie die Bildästhetik ist und so. Das war alles schon fertig, so, ne? Also mega Respekt und vielen, vielen, vielen Dank. Also ich kann auch seinen Namen nicht oft genug droppen, weil der wirklich maßgeblich mit dafür verantwortlich ist, dass ich es endlich geschafft habe, ein Album zu machen, so.
Ja, danke schön, Tour.
Ja, danke, Tour.
Das ist ja auch, Tua ist ja auch so eine Sache, der bei uns irgendwie in der Rap-Szene, sag ich mal, irgendwie ja, jeder kennt Tua, so, ja. Ne? Aber wenn es dann ein bisschen größer wird, dann merkt man schon, es ist schon auch nischig, so klar.
Ja.
Ne? Orsons ist wieder ein anderes Thema, aber Tua an sich.
Ja.
Und er hat halt einen Status so in dieser Nische, der krass ist.
Ja.
Und deswegen kann man auch wirklich diesen Namen nicht häufig genug sagen, einfach gilt für viele
Künstler. Für ihn ist, glaube ich, also der freut sich bestimmt und so, aber ich kann mir auch vorstellen,
dass es für ihn... Druck sein.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Der Druck ist, glaube ich, auch... Vielleicht würde, also weiß ich nicht, aber ich an seiner Stelle würde es nicht zugeben wollen, aber es wäre auf jeden Fall ein Druck, wenn dich jeder für ein Genie hält und für manche dich als Gott betiteln, so, dann musst du halt auch ein geiles Album abliefern, auf das alle seit Jahren warten, so,
weißt du? Ich treffe ihn. Mal gucken.
Ja.
Weil da hattest du ja so einen kleinen strategischen Vorteil, weil es kam relativ aus dem Nichts, diese Ankündigung, dass dein Soloalbum kommt. Also zumindest gefühlt für mich.
Ja.
Und irgendwann ist es mal durch meine Timeline, kam es irgendwie auf irgendeinem sozialen Medium von einem Audio 88 und Jessen-Profil, dass man sich für diesen Mail-Order oder Newsletter via Messenger, Facebook-Messenger, eintragen kann, was ich dann auch gemacht habe. Und dann hat es auch echt nur ein paar Tage gedauert und dann gab es dann schon die ersten Infos mit Produzenten und Features und so und ich war richtig gehypt, weil man auch schon das Cover gesehen hat und das Artwork und so. Und es war krass, da hast du dich natürlich in einer bisschen einfacheren Position befunden erst einmal.
Ja, also ohne die Erwartungshaltung so. Ja.
Genau.
Ja. Also ich habe halt an mich selber eine also das ist sozusagen, da hat er den strategischen Vorteil, dass er halt, als er ein Jungspund war, schon einfach einen Meilenstein irgendwie gelegt hat, so mit Grau.
Ja, das kann ja auch eine ganz schöne Bürde sein.
Ja, ist es bestimmt auch, aber er hat ja auch seitdem Musik gemacht, aber er hat sozusagen dieses, ich muss jetzt einmal allen zeigen, wie gut ich bin, am besten gleich am Anfang, das hat er halt schon einmal hinter sich gebracht. So. Und jetzt war halt bei mir so, okay, ich habe jetzt alle konnten mir dabei zugucken, wie ich besser werde, so, und jetzt will ich meinen Opus Magnum und dann muss es aber, das ist dann vielleicht das Erste und so, weißt du, das war einfach so, also jetzt rückblickend wäre ich froh gewesen, wenn ich früher schon mal ein Album gemacht hätte. Das wäre vielleicht nicht so geil geworden oder so wie das jetzt, aber dann hätte ich nicht so einen Schiss gehabt davor, das zu machen, so, weißt du. Also jetzt ist alles gut, wie es war, aber auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner. So.
Aber ist der Schiss denn jetzt weg, wo das Album fertig ist?
Ja.
Oder passiert das erst, wenn die Platte draußen ist?
Nee, wenn die Platte draußen ist, dann setzt so erfahrungsgemäß nochmal so ein anderer Prozess ein, dass dann so...
Man ist dann schon Reviews aufregen.
Nö, ach, Reviews liest ja eh keiner. Nee, Quatsch. Aber es ist so, Reviews haben so ein bisschen ja ihre Bedeutung verloren, dadurch, dass halt Musik so leicht zugänglich ist, weißt du? So, wenn ich ja, wissen will, wie ein Album ist, höre ich halt rein.
Früher irgendwie habe ich, mit 14 habe ich auf laut.de entschieden, welches Album ich mir bei Emule runterlade.
Genau, ja, so war schwerer verfügbar.
Ja. Ey, damals war das noch anders. Da hat man ISDN-Modem zwei Tage gebraucht oder wenn man sich das bei ICQ hat schicken lassen.
Stimmt, aber das ist noch krasser. Stimmt, Alter.
Das hat so 80 krank lange gedauert.
Bei Dings schicken und dann...
Wave, spinnst du?
Ja, so. Ja. Nee, auf jeden Fall, da setzt jetzt dann nochmal so ein anderer Prozess ein, dass ich dann natürlich auch gucken will, wie gefällt es Leuten oder was sind so eigentlich, also vor allem sind mir dann so wichtig, werden die Songs so aufgefasst, wie ich sie gemeint habe. Ich freue mich natürlich voll, wenn ich einen Song, zum Beispiel jetzt mit Junks, einen Song irgendwie über... Mhm. Drogen und Drogen auch im Freundeskreis oder auch am eigenen Leib schreibe und keine Ahnung, ich habe nur so in so Insta-Stories die erste Strophe und die Hook irgendwie mal angeteased.
Hast du zusammen mit Döll einen Stream gemacht?
Genau, da habe ich den mal vorgespielt und dann kam irgendwie direkt danach so eine Nachricht von jemandem, der gerade selber einen Entzug hinter sich hat und der halt den Song so, der meinte irgendwie, der Song hat ihn bestätigt, dass er das durchziehen will, so. Ey, Dicker, das ist voll die Ehre, so, weißt du, wenn so, ich hab ja den Song nicht mit der Absicht geschrieben, aber das ist natürlich schon irgendwie, man sucht ja schon irgendwie nach einem Spiegel oder nach Gleichgesinnten oder man hat die Hoffnung, dass man sie hat und das wird auf jeden Fall so ganz, ganz spannend und insgesamt ist es aber definitiv so, dass jetzt ein Knoten geplatzt ist, so, weißt du.
Und, ist auch definitiv ein Album, in dem man sich, also geht mir auf jeden Fall so, häufig wiederfinden kann. Also,
ja.
Weil es ja auch einfach um viele zwischenmenschliche Dinge geht.
Ja, und ich bin ein Typ wie du und ich halt auch.
Normaler Typ.
Ey, natürlich, ich habe mich mit Sachen beschäftigt, die viele Leute auch beschäftigen. So.
Das ist ja auch
ich bin halt, ich lebe halt aber auch nicht in einer Villa und bade in Geld, weißt du?
Das ist ja auch etwas, was du gesagt hast, glaube ich, bei Jan Wehn im Podcast. Oder war es bei Jan? Bestimmt. Dass ein Debütalbum eigentlich immer die gleichen 8 bis 12 Themen... Ja, das habe ich
auch von Tour.
Okay, natürlich. irgendwie hat, die dann nur musikalisch anders bearbeitet werden.
Ja, also... Ja, im Grunde genommen, Tour meinte so...
Im Rap sind es natürlich Geld, Frauen und Autos.
Ja, er meinte so, versuch ein Album zu machen, also wenn du möchtest, aber wenn du es möchtest, dann versuch ein Album zu machen, auf dem dich die Leute kennenlernen. Und auch wenn sie das Album gehört haben, verstehen, wer du bist, danach kannst du immer noch zeigen, dass du mega cool bist und dass du, was weiß ich, der Geilste von allen bist oder was auch immer so. Aber am Anfang, wenn die Leute dich erstmal kennen, dann hast du danach die richtigen Leute auf deiner Seite, so, weißt du? Und das ist halt auch, also ich habe ja mit Audio schon voll viel gezeigt, so von mir, aber so, es gibt einfach einen großen Teil meiner Persönlichkeit, der da nicht stattfindet und den habe ich halt also auf dem Album gezeigt.
Man weiß von dem, was du nicht magst, so,
aber ja, genau.
Dinge, die du magst oder vor denen du vielleicht sogar Angst hast, das vielleicht.
Genau.
Das ist, glaube ich, dann halt privatere Dinge sind untergegangen.
Ja, ja. Und also ist auch nicht, das ist überhaupt nicht schlimm und ich hätte das Album auch nicht so machen müssen. Ich finde es auch vollkommen okay, wenn man Mucke macht, die nichts von einem Preis gibt. Das kann auch voll geil sein, so. Aber für mich war das halt so, ich habe immer Musik gehört, ob es jetzt Moses ist oder LP und so Musik, die sehr persönlich ist und die auch viel Preis gibt, so, weißt du?
Ja. Ey, also eigentlich fallen mir keine besseren Abschlussworte ein.
Schön.
Als diese, weil...
freut mich auf jeden Fall.
Album gut umrissen. Und ja, ich sag's noch einmal, es kommt am 18. raus.
Ja.
Hört auf den Namen Y.
Ja, richtig.
Und wie im Alphabet kurz vorm Ende.
Ja.
Das ist, glaube ich, der Aufhänger auch für den Namen gewesen.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Kurz vorm Ende. Aber auch der Anfang meines Namens halt so, ne?
Ja.
Ja, ja.
Ah. Ja, genau. Ja. Ey, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wir sitzen übrigens im Proberaum von euch.
Na, das Studio.
Studio-Proberaum, ja.
Ja, das ist eigentlich eher ein Probestudio. Mal gucken.
Und ja. Ich wünsche dir viel Erfolg mit der Platte.
Danke, Mann.
Und wir sehen uns dann bestimmt irgendwo mal.
Ja, auf meiner Tour in Hamburg.
Ja, ich komme vorbei. Komm
gerne vorbei. Sehr schön.
Alles klar. Alles danke. Klar. Bis bald, Leute. Bis dann. Backspin.